Ich lese aus dem ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, die Verse 7 bis 21. Ist das auch Luther? Ich habe auf jeden Fall Luther gewählt, weil da viele markante Verse drin sind, die vielen auch was sagen oder die manche von euch sicherlich auch auswendig können. Die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder ist das Kapitel überschrieben. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Darin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er von uns seinen Geist gegeben hat. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat, so. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.
Liebesroman, Vaterlandsliebe, Liebesaffäre, Tierliebe, Liebesnacht, Freiheitsliebe, Liebeslied, Hassliebe, Liebeskummer, Sandkastenliebe, Liebenswürdigkeit, Büroliebe, Liebesleben, Selbstliebe, Liebelei, Vorliebe, Liebesdrama, Feindesliebe, Liebesnest, Ordnungsliebe und so weiter und so weiter. Viel benutztes Wort, Liebe. Zu oft benutzt, abgenutzt. Wir verbinden damit die ganz großen Dinge in unserem Leben, das, was für uns das Leben ist, vielleicht die Lieblingsmenschen, die wir haben. Aber auch ganz kleine und vielleicht sogar manchmal ganz banale Dinge wie Blumen oder Fußball oder Eis mit Schlagsahne. Liebe bedeutet schöne Gefühle, vielleicht manchmal emotionale Höhenflüge. Mit Leben erfüllt zu sein, mit Energie erfüllt zu sein, aber manchmal auch enttäuscht zu sein und zu leiden und Schmerzen zu haben. Wo soll man denn da anfangen, über Liebe zu reden? Zum Glück sind wir ja heute am zweiten Teil dieser Predigtreihe über das Buch von Michael Herbst, das mit dem Titel Lebendig. Und in diesem Buch geht es darum, wie ein Leben aussehen kann, dass es Jesus nachmacht, also dass Jesus nachlebt. Seine Beziehung zu Gott, seine Beziehung zu den Menschen, sein Umgang mit den Menschen und sein Umgang mit dem, in unserer Welt, was schön ist, aber auch mit dem, was schwierig ist. Wie kann so ein Leben aussehen als Follower von Jesus, so wie es Andreas letzten Sonntag gesagt hat, als Nachfolger? Oder mit diesem uralten deutschen Wort als Jünger, was nichts anderes heißt, als Lernender. Wie kann das sein? Und für die, und das, was dem Autor wichtig ist, dass das Ganze passiert mit Lebendigkeit und mit Mündigkeit. Gute Nachricht für die, die auch schon so einer lebensfeindlichen und einengenden christlichen Religion begegnet sind. Also fangen wir dort an, wo Michael Herbst angefangen hat beim Thema Liebe, und zwar mit der Liebe Gottes. Da zitiert er aus dem Text, den Ilona uns gerade vorgelesen hat: Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Nicht Gott liebt dich oder Gott hat dich lieb, solange du dies und das. Nein, Gott ist Liebe. Ich verstehe das so, dass es heißen soll, dass das Wesen Gottes, dass das alles prägt, die Liebe prägt alles, treibt das an, was sein Wille ist, was sein Wort ist, was er plant zu tun mit dem Menschen. Das ist durchdrungen mit Liebe. Und in diesem Text haben wir auch gehört, Liebe ist von Gott. Er wird hier beschrieben als die Quelle aller Liebe. Und das finden wir durch die ganze Bibel hindurch immer wieder Hinweise, wie groß diese Liebe Gottes ist. Ich lese uns zwei vor. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Sieh, ich habe dich in meine Handfläche gezeichnet. Dein Bild habe ich immer vor Augen. So lesen wir das bei Jesaja. Und im Römerbrief: Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So groß ist also die Liebe Gottes. Oft wird sogar vom lieben Gott geredet. Und dann sind wir enttäuscht, wenn dieser liebe Gott nicht das tut, was wir von ihm erwarten. Nämlich verhindert, dass schlimme Dinge passieren, wie Naturkatastrophen oder Kriege. Oder liebe Menschen viel zu früh sterben an sinnlosen Verbrechen oder schlimmen Krankheiten. Und gerade vor wenigen Tagen ist ein Freund von mir gestorben, wo man den Eindruck hat, tut Gott das tatsächlich nicht oder nicht oft das verhindern? Ist das mit seiner Liebe doch nicht so weit? Oder ist das nur eine fromme Wunschvorstellung? Das ist natürlich eine Frage, mit der man ein ganzes Fass und eine ganze eigene Predigtreihe aufmachen kann. Ich stelle mir das mal so vor: Wenn Gott tatsächlich verhindern wollte, dass uns nichts passiert und alles für uns immer geregelt ist, ich glaube, dann würden wir in so einer Art Massentierhaltung leben, wo wir uns gar nicht bewegen konnten und vollgepumpt mit Antibiotika. Das ist auch nicht das, was ich mir unter Leben vorstelle und unter Liebe vorstelle. Gott will mehr und seine Liebe will mehr. Sie denkt größer. Auch das haben wir gehört vorhin von Ilona. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Anders als andere Götter, sage ich jetzt mal so einfach, ist dieser Gott nicht einer, der sich zurücklehnt und schaut, wie viele schaffen das denn, ein Leben zu führen, das mir gefällt. Wie viele kriegen es denn hin, bis zu mir durchzukommen? Er ist der Handelnde und das ist Liebe, die ihn getrieben hat, Jesus in die Welt zu schicken, damit wir Versöhnung haben, damit wir Leben haben, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das bekommen wir von ihm geschenkt, aus Liebe. Wir hätten das nicht erreicht. Michael Herbst schreibt in seinem Buch: Liebe verlässt die Komfortzone. Liebe hat einen Preis. Sie zahlt den höchsten Preis, wenn es darauf ankommt. Liebe bedeutet Hingabe, vielleicht auch Leid, Schmerz, Opfer und Tod. Liebe gibt sich lieber selbst in den Tod, als den Geliebten preiszugeben. Diese Liebe bekommen wir geschenkt, aber sie hat ihren Preis. Wir bekommen sie geschenkt, wir können sie uns und müssen sie uns nicht verdienen. Auch wenn das in der Kirchengeschichte immer wieder vorgekommen ist, man hat das immer wieder versucht, bis heute. Und es scheint zu sein, als hätte das irgendwas Beruhigendes, wenn wir so ein paar Punkte auf unserer Payback-Karte haben, die wir vorweisen können, aber nein. Gottes Liebe müssen und können wir uns nicht verdienen. Martin Luther hat mal geschrieben: Die Sünder sind darum schön, weil sie geliebt werden. Sie werden nicht geliebt, weil sie schön sind. Weil der Satz so schön ist, lese ich ihn nochmal. Sünder sind darum schön, weil sie geliebt werden. Sie werden nicht geliebt, weil sie schön sind. Und Herbst fügt hinzu: Liebe macht schön. Schaut euch an. Klingt ja alles ganz nett. Aber wozu brauche ich das, diese Art von Liebe Gottes? Und die Gemeinschaft mit ihm. Ich bin auch bisher auch ganz gut alleine zurechtgekommen. Und wozu brauche ich Vergebung? Ich habe doch gar nichts getan. Hätte ich nicht viel lieber diese Art von Liebe, die sich nachweislich in meinem Leben auswirkt, die ich messen kann, zum Beispiel an meinem Kontostand oder daran, wie sich der Tumormarker entwickelt, wenn ich schwer krank bin. Irgendwann als junger Mensch bin ich anderen begegnet, die irgendwie anders waren, als ich das kannte. Ich fühlte mich wohl bei ihnen, das tat irgendwie gut, bei denen zu sein. Bei aller Schrägheit und Unvollkommenheit auch. Aber das war etwas, die hatten was, was ich nicht hatte und was ich wollte. Und später fand ich raus, was es war. Liebe war das. Und zwar Liebe von Gott. Und ich als einer, als junger Mensch, der sich selber überhaupt nicht leiden konnte, fühlte sich plötzlich geliebt von denen und von Gott. Ich hatte überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich bis dahin vermisst hatte. Und im Licht dieser Liebe habe ich auch sehen können, wo ich Vergebung brauche, weil ich selber keine Liebe habe, lieblos bin, manches Mal und Schuld auf mich lade. Da wünsche ich mir Vergebung. Und diese Geschichte ist ein Beispiel dafür, warum wir bis heute und auch immer wieder Menschen dazu einladen, diese Liebe Gottes zu entdecken, sich auf diese Entdeckungsreise zu machen. Weil sie erleben lassen kann, wo sind Sehnsüchte bei uns, von denen wir vielleicht noch nichts wissen. Wo sind Punkte bei uns, die in uns rumoren und darauf warten, Frieden zu bekommen. Aber diese Geschichte ist auch ein Beispiel dafür, dass Liebe keine Sackgasse ist, die bei uns endet. Wir haben es ja vorhin gehört, Andreas hat es gesagt, heute ist der spürbare Sonntag im Kreis Hille. Spürbare Sonntag und das Motto ist, was wir haben, geben wir dir. Und genau da sind wir an diesem Punkt. Diese Liebe, die wir haben, die wir von Gott haben, die geben wir ihm wieder. Wir erwidern seine Liebe. Diese Liebe, die will nicht bei mir bleiben, die will raus, die will weiter. Die hat nur andere Dinge vor, die will andere Menschen anstecken, die will in viele Herzen einziehen, die will Dinge verändern. Und wenn wir das zulassen und diese Liebe, die wir von Gott bekommen haben, selbst dann, wenn wir uns in Liebe um andere Menschen kümmern, geben wir sie Gott, weil das freut ihn, das macht ihm Ehre. Und natürlich, da wo diese Liebe ist, fließt auch alles andere, was gebraucht wird, wie Zeit, Geld und Kraft für die, die außen vor sind, die sich alleine nicht zu helfen wissen und die vielleicht mit ihrem Leben noch weniger klarkommen als wir selbst. Soweit die Theorie. Der Herbst schreibt, wir wissen, dass das so sein soll. Aber wenn wir ein bisschen länger im Glauben unterwegs waren, leiden wir daran. Warum nur spielt mein Herz, mein Gewissen, mein Gefühl mir immer wieder Streiche und traut der Liebe Gottes nicht über den Weg? Und wie kommt das, dass seine Liebe so wenig auf mich abfärbt? Mit den Netten geht das ja noch alles, aber warum gibt es hier so viele Nervige? Aber ich soll sie lieben, sonst bin ich am Ende ein Lügner, haben wir vorhin auch im Text gehört. Ne? Wer seinen Bruder und ich hoffe auch seine Schwester nicht liebt. Also quetsche ich so viel angestrengtes Lieben aus mir hinaus, wie nur möglich. Aber dann erwische ich mich dabei, dass ich schlecht von anderen denke, hinter ihrem Rücken rede und mich keinen Deut um die Not der anderen schere. Am Ende bin ich völlig mit mir selbst beschäftigt. Und um aus diesem Loch rauszukommen, sagt Herbst, Zuversicht und Liebe gedeihen nicht durch Mühe geben. Nicht um uns selbst drehen. Sie wachsen dann, wenn ich immer wieder zurück zu Gott gehe. Liebe kann man geben und empfangen. Uns Gott in empfangender Liebe entgegenstrecken wäre schon viel. Ich finde das sehr einfach gesagt, Herr Herbst. Oder sehr einfach geschrieben, wie soll das gehen, sich zu Gott hinwenden und von Gott Liebe empfangen? Wie sieht das aus? Was wir hier oft tun, wir lesen in der Bibel, wir haben es vorhin gemacht, wir haben uns in den Liedern zu Gott hingewendet, zu seiner Ehre gesungen. Und oft ertappe ich mich dabei, dass ich das zwar tue, aber ganz woanders bin. Oder vielleicht gibt es auch solche unter euch, für die das völlig fremd ist und die sich gar nichts darunter vorstellen können, wie das aussehen kann, sich zu Gott hinzuwenden, auf ihn ausgerichtet zu sein und sich von ihm erfüllen zu lassen. Und das ist eine Frage, die kann selbst hartgesottene Kirchenbesucher an die Grenze bringen. Wir haben vorhin im Johannesbrief gelesen, dass Gott sich auf diesen unendlich weiten Weg gemacht hat, der zwischen ihm und uns liegt. Aber die letzte Meile, die müssen wir selbst nehmen, mit dem Elektroroller oder besser zu Fuß. Diese letzte Meile müssen wir selber gehen. Sozusagen den Fuß auf die Wasseroberfläche des Glaubens setzen und gucken, ob sie trägt. Wir müssen uns selber die Füße nass machen. Das gehört einfach zur Natur des Glaubens, dass ich Dinge tue, die mir vielleicht schwachsinnig erscheinen, die ich sonst nie gemacht hätte. Also dass ich irgendwas ausprobiere, was ich nicht verstehe. Es gehört einfach zum Glauben dazu, dass es ein Wagnis ist. Und Herzklopfen dabei sind garantiert. Und dieses Wagnis kann so aussehen, dass ich einfach mal das Handy weglege. Und kann auch helfen, sich einen ruhigen Ort zu setzen, auch die Augen zu schließen. Und das einfach mal in Betracht zu ziehen, dass das stimmt, was Gott sagt in diesen Texten, die wir vorhin gehört haben, in vielen anderen Bibeltexten oder was Gott uns durch andere Menschen sagt, dass das stimmt, dass er da ist, bei uns, alle Tage, egal wo wir sind. Und dann können wir mit unserem inneren Auge das mal betrachten, wie das ist, wenn wir da so sitzen oder stehen und Gott tatsächlich da ist und uns in Liebe anschaut, so wie er das sagt. Und das vielleicht mal außer Betracht lassen, dass da so eine innere Stimme in uns sagt, ja, rumzickt und sagt, komm, lass den Quatsch, was soll das? An manchen Tagen fühlt sich das so an, als wären wir ganz alleine, als wäre weit und breit nichts als nichts. Aber an anderen Tagen, wenn du das tust, spürst du, dass irgendwas dein Herz berührt. So ganz leise. Oder irgendwer dein Herz berührt. Vielleicht manchmal auch nicht so leise. Und das kann dann Mut machen, dass das, was aus dir rauskommen will, an Sorgen, an Freude, dass du es in Worte fasst oder auch unhörbar rauslässt. Und diese Momente, die lassen dich nicht unverändert, die lassen dich nicht leer. Dieses sich ausrichten auf Gott, auf seine Gegenwart, die er uns zugesagt hat, die ich auf diese Weise suche, wie ich meine, ja, mich innerlich auf ihn ausrichte, das verändert was in mir. Das beschenkt, das erfüllt mit Liebe. Kritiker nennen das fromme Einbildung, aber Gläubige nennen das Begegnung mit Gott. Und das sind Begegnungen, die ich nie wieder vergesse und die dann auch irgendwann anfangen, mein Alltag und die manchmal schwierige Realität in meinem Leben zu verändern. Wer sich so im Empfangsbereich Gottes aufhält, der bleibt nicht unverändert. Das lässt sich gar nicht verhindern. Noch ein letzter Satz von Michael Herbst. Zuversicht und Liebe gedeihen nicht, indem wir an unseren Gefühlen herumschrauben und uns ein bisschen mehr Mühe geben. Sie gedeihen, sobald wir uns selbst vergessen und ganz auf Gott ausgerichtet sind. Das ist Liebe, geboren aus Gott. Amen.